sprechen wir über Mord. Giftmord für den KGB. Der Fall Staschinski. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Psst, Herr Fischer. Wir dürfen nicht so laut sprechen. Ich glaube, es belauscht uns jemand. Guten Tag.
Hallo, Herr Schmidt.
Haben Sie auch dieses unheimliche KGB-Gefühl?
Nein, ich bin völlig unschuldig.
Wir begeben uns heute in die Welt der Geheimdienste der 1950er und 60er Jahre, also in die Welt der Blockkonfrontation, des Kalten Krieges. In die alte Welt mit eisernem Vorhang, einer klaren Trennung von Gut und Böse, der Zeit, in der James Bond das literarische Leben beginnt und sich KGB und CIA Aug in Aug gegenüberstanden. Und Deutschland überlegte, wie viele Nachrichtendienste man braucht und wie man das teilweise auch heimlich mit ehemaligen Nazis wieder aufbauen kann. Ich überspitze das natürlich alles sehr. Vermissen Sie diese Zeit?
Nein, in keiner Weise.
Meine Eingangsfrage, lieber Thomas Fischer, ist diese Zeit so geprägt von echten und erfundenen Spionagegeschichten, weil die Konflikte so vergleichsweise simpel, aber polarisiert waren und die Spionage so etwas wie die kleine, vergleichsweise aber harmlose Fortsetzung des Kriegsgeschehens war?
Ich bin mir nicht sicher, ob damals Anfang der 50er Jahre und Mitte der 60er Jahre, ob da die Spionage und geheimdienstliche Tätigkeit in irgendeiner Weise höher intensiv war als heute. Ich glaube eher, sie war weniger intensiv. Sie war nur, sagen wir mal, mit etwas schlichteren Mitteln durchgeführt und fällt heute nicht mehr ganz so oft und ganz so spektakulär auf vielleicht.
Relativ brutal, relativ plump manchmal, aber ich glaube auch tief geprägt vom Misstrauen der alliierten Besatzungsmächte untereinander, oder? Jeder spioniert gegen jeden, alle beäugen sich, wie geht das hier weiter?
Natürlich, ja.
Offen heraus, ich habe mir diesen Fall heute auch deswegen ausgesucht, weil ich schamlos Werbung in eigener Sache machen möchte. Seit einiger Zeit mache ich ja nicht nur diesen wundervollen Podcast mit Ihnen, sondern mache auch mit Eva-Maria Lemke und Michael Götschenberg den Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, den es überall da gibt, wo sie auch uns gefunden haben. Wir erzählen Fälle aus der Welt der Spitzel und Spione und blicken hinter die Kulissen internationaler Geheimdienste. Vielleicht hören Sie mal rein, gerade beginnt unsere dritte Staffel. Und in der geht es unter anderem um gezielte Liquidierungsaktionen, so wie in unserem heutigen Fall. Thomas Fischer, Fälle wie heute sind Staatsschutzsachen, für die ja der dritte Strafsenat des BGH zuständig ist. Wie viel Berührungen hatten Sie als Richter mit Spionen und Terroristen?
Mit Spionen überhaupt nicht. Ich war mal eine Zeit lang, 3 Jahre lang, glaube ich, Ermittlungsrichter beim BGH. Da hatte ich aber nur mit so islamistischen Organisationen zu tun.
War das spannend und aufregend oder ist das so wie was anderes?
Nein, auch? Das war nicht spannend und aufregend. Ich fand es eher suboptimale Tätigkeit. Ich habe sie auch nicht hauptberuflich gemacht. Ja, und weil man doch in extrem hohem Maße von der Zuarbeit des Generalbundesanwalts abhängig ist und da dann immer erwartet wird, dass man binnen kürzester Frist sehr umfangreiche Vorlagen bearbeitet, Akten bearbeitet und im Prinzip, wenn es denn geht, einfach nur da, wo ein Kreuz ist, machen Sie bitte Ihre Unterschrift hin. Und wenn das nicht funktioniert, dann entsteht leicht eine gewisse Grundverstimmung. Das ist nicht immer ganz einfach.
Aus unserer journalistischen Perspektive geht das immer alles zack, 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 es passiert was. Kaum hat man gelesen, was passiert ist, schwebt der Hubschrauber ein. Die GSG 9 oder ein anderes SEK führt den Beschuldigten dem Ermittlungsrichter vor. Ist das aus Ihrer Perspektive ein Tick wenigstens entspannter gewesen oder auch bei Ihnen genauso? Saßen da Leute mit SEK-Begleitung vor Ihnen?
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Also eher,
kann mich nicht erinnern.
Eher die Frage Durchsuchungsbeschlüsse, Festnahme ersuchen.
Ja, auch mal Festnahmen, Anhörungen, aber nicht so dramatisch. Man kann ja gelegentlich auch Zweifel haben, ob diese, sagen wir mal, sehr aufwendige und TV-geeignete Vorführung mittels Hubschrauber und schwerst bewaffneten, vermummten Antiterrorpolizisten, ob die erforderlich ist, wenn man da irgendeinen zerlumpten 23-Jährigen von irgendwohin nach Karlsruhe bringt. Aber es geht natürlich schneller.
Es geht schneller, es ist aus Sicht der Polizei sicherer und die Konstruktion ist ja, dass es eben der Ermittlungsrichter des zuständigen Gerichtes ist, des Bundesgerichtshofs.
So ist es.
Sollte man das anders lösen?
Nicht zwingend, ich mische mich da nicht ein.
Dann sehen wir von einer heutigen Reform des BGHs und seiner Zuständigkeiten ab und beschäftigen uns mit dem Fall Staschinski. Das Opfer heißt Stepan Bandera. Hören wir rein, worum es heute geht.
Stepan Bandera wurde im Oktober 1959 vor seiner Wohnungstür in der Münchner Maxvorstadt erschossen.
Und in dem Moment, als er die Schlüssel herausgezogen hat, habe ich die Waffe hochgehoben und abgedrückt.
Der Angeklagte ist schuldig der Beihilfe zum Morde in zwei Fällen und außerdem verräterischer Beziehungen. Er wird zur Gesamtstrafe von 8 Jahren Zuchthaus verurteilt.
Die Bundesrichter betrachtet nämlich Stafinski nur als einen Gehilfen und Handlanger, als missbrauchtes Werkzeug seiner hochgestellten Drahtzieher, als einen armen Teufel.
Der Mörder ist ein armer Teufel, das Opfer ein ukrainischer Oppositionspolitiker, der in Deutschland lebte und eine politische, eine ultranationalistische, manche sagen eine faschistische Einstellung hatte. Damals war die Ukraine Teil der Sowjetunion und deshalb war ein Oppositionspolitiker schon per se eine gute Sache aus deutscher Perspektive, auch wenn seine ideologische Einstellung mehr als fragwürdig war. Heute wird Stepan Bandera sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine differenzierter gesehen. Sein Grab in München ist mehrfach geschändet worden. In der Ukraine gibt es einerseits Straßen mit seinem Namen, andererseits hat eine frühere, teilweise glühende Verehrung für ihn nachgelassen. Doch unabhängig von der Bewertung seiner ideologischen Ansichten, ermordet werden gehörte nicht zu dem, womit er damals in Deutschland rechnen sollte. Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
Sein Mörder wartet im Treppenhaus. Als Stepan Bandera in München vom Einkaufen nach Hause kommt, bekommt er Blausäure ins Gesicht gespritzt. Es ist der 15. Oktober 1959. Bandera, 50 Jahre alt, stirbt. Sein Mörder entkommt unerkannt. Bandera hatte als radikaler Nationalist mit allen Mitteln für die Unabhängigkeit der Ukraine gekämpft und unter falschem Namen in Deutschland gelebt. Sein Mörder ist ein Agent des sowjetischen Geheimdienstes, der schon 2 Jahre zuvor in München gemordet hat. Bogdan Nikolajewitsch Staschinski stammt aus einem Dorf in der Westukraine. 1950 wird er als 19-jähriger Student beim Schwarzfahren erwischt und vom KGB unter Druck gesetzt, um für den Geheimdienst zu arbeiten. 1955 wird Staschinski nach Deutschland geschickt, wo er in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, unter falscher Identität erst als Stanzer, dann als Dolmetscher arbeitet. Immer wieder reist er nach Westdeutschland und übermittelt Geld und Nachrichten an andere KGB-Agenten. Am 12. Oktober 1957 begeht er in München seinen ersten Mord und tötet den 45 Jahre alten Journalisten Lev Rebet. Auch Rebet war ein ukrainischer Nationalist. Auch ihn tötete Staschinski mit einer Giftpistole. Im Oktober 1959 begeht er seinen zweiten Mord und tötet Stepan Bandera. 2 Jahre später stellt er sich den US-amerikanischen Behörden. Am Abend des 12. August 1961, nur Stunden vor Beginn des Baus der Berliner Mauer, flieht Staschinski von Ost nach West-Berlin. Die Amerikaner übergeben den 29-Jährigen den westdeutschen Behörden. Staschinski gesteht die Morde und gibt umfassend Auskunft über Struktur und Vorgehensweise des sowjetischen Geheimdienstes. Am 8. Oktober 1962 beginnt vor dem Bundesgerichtshof der Prozess. 11 Tage später, am 19. Oktober 1962, ergeht das Urteil. Staschinski wird nicht wegen Mordes verurteilt, sondern wegen Beihilfe. Dass er die Lebensgewohnheiten seiner Opfer ausgekundschaftet und sie eigenhändig und heimtückisch getötet hat, wertet der Bundesgerichtshof nur als Förderung eines Fremdenmordes. Die wahren Mörder säßen in Moskau. Der Bundesgerichtshof sieht Staschinski als bloßen Gehilfen an. Er habe die Morde nicht als eigene begangen, sondern nur als Werkzeug bei 2 Fremdentaten mitgewirkt. Er habe die Mordbefehle innerlich missbilligt und sie nur widerstrebend und aus menschlicher Schwäche ausgeführt. Er bereue seine Taten und habe sich nach seiner Flucht in den Westen sofort gestellt und ein umfassendes Geständnis abgelegt. Staschinski wird zu einer Gesamtstrafe von 8 Jahren Zuchthaus verurteilt. 4 Jahre später, am 31. Dezember 1966, wird er vorzeitig aus der Haft entlassen.
Es ist der Stoff, aus dem die Romane sind, so scheint es. Gedungener Mörder des KGB. Flucht von Ost nach West-Berlin, Minuten, ich übertreibe etwas, vor dem Mauerbau. Übergabe vom US-Geheimdienst an deutsche Behörden und im weiteren Verlauf dann zwar Strafverfahren, aber eben auch das Auspacken beim Bundesnachrichtendienst, beim BND. Und heute weiß niemand, wo Staschinski unter neuer Identität lebt und ob er überhaupt noch lebt. Kosmetische Operationen, USA, Südafrika, das sind die Gerüchte. Thomas Fischer, ist dieser Fall der Beleg dafür, dass die Welt eben doch so ist wie bei James Bond?
Ich würde eher sagen, das Abhören des Handys der deutschen Bundeskanzlerin ist ein Beleg dafür. dass es doch so ähnlich ist. Ob jetzt der Fall Staschinski schon ein Beleg dafür ist, ja, so war es halt. Spionage gibt's heute genauso viel oder noch mehr als früher. Nur noch kurz vielleicht zum Opfer dieses Anschlags, Bandera. Sie haben gesagt, das Grab sei mehrfach geschändet worden in München. Es ist natürlich auch mehrfach geehrt worden. Regelmäßig marschieren da ukrainische Nationalisten auf. Und auch der vorletzte Botschafter der Ukraine hat dort einen Kranz niedergelegt, der Herr Melnik. Bandera selbst war ja Mitbegründer zusammen mit Melnik, also nicht dem Melnik, sondern einem anderen Melnik. Verwandtschaftsbeziehung ist mir jedenfalls nicht geläufig, ich weiß aber nicht näher. Er hat ja die UN gegründet, also eine faschistische, nationalistische Organisation, die zusammen mit der Waffen-SS die Westukraine von Polen und Juden gesäubert hat. Und das war schon ein übler Bursche, dieser Herr Bandera, auch wenn er in der Ukraine heute noch als Nationalheld gefeiert wird teilweise. Und der wurde halt verfolgt vom KGB bzw. von sowjetischen Behörden und mit allen Mitteln bekämpft, wie es ja bis heute, Tiergartenmord, Stichwort, bis heute immer wieder gelegentlich vorkommt.
Genau.
Und diesen Herrn Staschinski hat man halt als Werkzeug dazu benutzt. Den hat man erst geschnappt, dann ausgebildet, dann unter Druck gesetzt und dann losgeschickt.
Darauf kommen wir gleich. Ich bin völlig bei Ihnen. Ich glaube, Bandera kann man sehr, sehr vielschichtig sehen. Es ist ja auch immer wieder diskutiert worden, ob sein Grab aus München weg in Richtung Ukraine verlegt werden sollte, weil er in der Ukraine auch auf der einen Seite eben sehr, sehr verehrt worden ist. Auf der anderen Seite hat man, glaube ich, auch aus ukrainischer Seite befürchtet, wenn das Grab jetzt umgebettet wird, dann ist das Grab in der Ukraine auch irgendwie nicht richtig sicher. Es dient, wie Sie gesagt haben, als Wallfahrtsort auch für Menschen sehr zweifelhafter Einstellung. Gleichwohl sind wir uns sicher völlig einig, ermordet werden durfte er deswegen trotzdem nicht. Aber damit sind wir ja mitten in der Frage, dieses Urteil zu sagen, der gedungene Mörder für ihn, Herr Staschinski, war wirklich nur ein Gehilfe. Und man kommt in einem sehr kurzen, ich glaube auch für damalige Verhältnisse kurzen Verfahren vor dem Bundesgerichtshof, Klammer auf, warum eigentlich in erster Instanz vor dem BGH, Fragezeichen, Klammer zu, zu einem so milden Urteil. Ich glaube, da haben wir doch eine Menge Besprechungsbedarf.
Ja, in der Tat. Man muss sozusagen noch ein bisschen früher anfangen sogar. Man muss mit der Rechtsprechung des Reichsgerichts anfangen und mit dem berühmten Badewannenfall, den wir bei anderer Gelegenheit, glaube ich, schon mal erwähnt und kurz angesprochen haben.
Aber noch nicht besprochen. Wir sollten das nochmal tun.
In diesem berühmten Badewannenfall ging es um eine Kindstötung nach dem früheren Paragraphen 217. Kindstötung, also eine Frau, die ihr Kind in oder nach der Geburt aus Verwirrung und so weiter tötet, wird milder bestraft als eine Frau, die ihr Kind bewusst tötet und bei anderer Gelegenheit. Begründung für diese Strafnorm, also für diese Privilegierung war, dass halt unter der Situation der Geburt, dem Stress, dem Schmerz und so weiter, dass es da zu Kurzschlusshandlungen und Panikreaktionen kommen kann und dass es halt vorkommt, dass Kinder unmittelbar nach der Geburt, also nach dem Zeitpunkt, bis zu dem eine Abtreibung noch möglich und das Leben des Kindes nicht als eigenständiger Mensch, sondern als Fötus geschützt ist, dass es da zu solchen Taten kommen kann. In diesem Badewannenfall war es so, dass zwei Schwestern zusammen waren. Die eine gebar ein Kind und die war in einer sehr schwierigen sozialen Situation. Uneheliches Kind, arme Frau, soziale Vernichtung, wenn das rauskommt und so weiter. Und sie wollte das Kind töten. Direkt nach der Geburt. Das hat sie aber nicht selber gemacht, sondern hat ihre Schwester darum gebeten. Die Schwester hat das Neugeborene genommen, ins Nebenzimmer gebracht und dort ertränkt. Oder erstickt, glaube ich, eins von beiden, ich weiß nicht genau. Und da hat das Reichsgericht lange drüber nachgedacht und hat dann gesagt, ja, die hat es ja nur aus Mitleid getan und hat eine Theorie, also eine Auslegung des Gesetzes vorgenommen, die man dann subjektive Beteiligungstheorie nannte oder Teilnahmetheorie nannte. Das heißt, es kommt für die Frage, ob jemand Täter oder Gehilfe ist, praktisch ausschließlich, so das Reichsgericht damals, darauf an, ob der Täter oder die Täterin die Tatbestandsmerkmale in eigener Person verwirklicht, also hier Ersticken des Kindes oder Töten des Kindes, ob die das will, ob die sagt, es soll meine Tat sein. Ich will, dass es so ist und ich mache das. Und da hat das Reichsgericht damals gesagt, dass nein, und hat natürlich, muss man sagen, um diesen beiden Schwestern vielleicht aus Mitleid einen Gefallen zu tun und hat gesagt, ja, weil wenn jemand nur wegen Beihilfe verurteilt wird, dann ist eine Milderung vorzunehmen des Strafrahmens. Und da natürlich bei Mord die Todesstrafe gedroht hätte, hat man dann die Schwester nur wegen Beihilfe verurteilt und hat gesagt, sie wollte die Tat nicht als eigene, sondern nur sozusagen in Ausführung dessen, was ihre Schwester wollte. Die Schwester hat man wegen 217 verurteilt und die ausführende Täterin hat man nur wegen Beihilfe zu dieser Tat verurteilt, sodass beide dann milde bestraft wurden.
217 müssen wir für den Hörer mittler Art und Güte kurz noch
aufklären. Das war der Tatbestand der Kindstötung. Das war der Ausgangsfall zu Zeiten des Reichsgerichts. Und als nächste wichtige Zwischenstufe in der Entwicklung der Beteiligungslehre und der Täterschaftstheorien ist dann unser heutiger Fall aus dem Jahr 1959-62, als der BGH entschieden hat, wo es letzten Endes um eine ähnliche Konstellation ging, wie wir gehört haben. Ja, also Bandera-Fall, jemand begeht eine Tat, bei der er alle objektiven Tatbestandsmerkmale selbst ausführt. Also Töten eines Menschen. Das wurde hier mittels einer relativ komplizierten
Blausäurepistole.
Ja, so eine Art Pistole. Das war so ein Schießrohr, was leicht versteckt werden konnte mit so einem Bolzen, der eine Ampulle zerstört, wenn er vorschießt. Und aus der Ampulle strömte dann Blausäuregas raus und aus einer Entfernung von 50 Zentimeter ins Gesicht gesprüht, führt das zum sofortigen Tode. Der Täter selbst musste dann alsbald eine Gegenampulle zerbrechen, das Gas einatmen und dann noch lauter Tabletten nehmen, damit er nicht selber auch stirbt. Und das hat er dann auch immer gemacht, der Herr Staschinski, und ist entkommen. Und die beiden Menschen, die er getötet hat, sind auf der Stelle gestorben. Es waren beides in Anführungszeichen erfolgreiche Taten.
Und darf ich da kurz einhaken? Wissen Sie, warum man dieses doch vergleichsweise komplizierte Mordmittel gewählt hat? Denn richtig praktisch handhabbar, Sie haben es beschrieben, ist es ja eigentlich nicht.
Es sollte dem dienen, dass die Todesursache nicht erkannt werden sollte. Ja, also man hat ihm das vorgeführt in Moskau bei irgendeiner Gelegenheit und hat gesagt, das dient dazu, eine Tötung zu begehen, ohne dass das als Ermordung, als von fremder Hand vollbrachte Ermordung überhaupt erkannt wird, sondern die liegen dann halt einfach plötzlich und unerwartet tot da.
Und es bleibt rätselhaft.
Und es bleibt rätselhaft und wird uns nicht zugerechnet.
Ja, oder man mutmaßt drüber. Das ist ja das, was man auch den jüngeren Giftmorden und radioaktiven Vergiftungen russischer Geheimdienste unterstellt, dass das so ein bisschen diese Allmacht und dieses ihr könnt nicht sicher sein Gefühl.
Kann sehr gut sein, dass das eine Rolle spielt, ja.
Sprechen wir viel auch in Dark Matters drüber, dass das eben so dieses Angst und Schrecken und eben nicht kalkulierbar sein verbreitet.
Novichok-Vergiftung und ähnliches. Ja. Ja. Zu Zeiten bis Stalins Tod, Stalin ist einen Monat vor meiner Geburt gestorben, im März 1953.
Ich würde da keinen Zusammenhang herstellen.
Nein, nein, aber er ist rechtzeitig gestorben, damit ich ihn nicht mehr kennenlernen durfte. Bis zu Stalins Tod hat der KGB solche Aktionen durchgeführt und war dafür auch für die Anordnung zuständig. Also da wäre das von der Leitung des KGB angeordnet worden. Aber nach dem, glaube ich, 20. Parteitag, auf dem dann Khrushchev Generalsekretär wurde und der dann ja so eine leichte Auflösung dieser stalinistischen Brutaldiktatur bewirkte, hat man dann das dem Politbüro und der Regierung zugeordnet. Also solche geheimdienstliche Liquidationen mussten dann immer von mehreren Ministern persönlich angeordnet werden. Das spielt hier für die Frage, wer war der Täter hinter dem Täter? Wer waren die Hintermänner? Spielt da eine Rolle, von der der Bundesgerichtshof in der Entscheidung von 1962 dann ja gesagt hat, das waren die und die Minister, die das persönlich haben genehmigen müssen. Und unter dem Gesichtspunkt dieses Falles Staschinski und der beschriebene Konstellation hat der BGH, der damals in der Tat für erstinstanzliche Verfahren in Staatsschutzsachen zuständig war, wenn der Generalbundesanwalt zuständig war. Also jedenfalls hat der Bundesgerichtshof da erstinstanzlich noch entschieden und die haben gesagt, jetzt müssen wir das mal prüfen mit der Täterlehre. Also es kommt ja immer in Betracht Mittäterschaft, es kommt mittelbare Täterschaft und es kommt Beihilfe und es kommt Anstiftung in Betracht und all diese Möglichkeiten hat der BGH hier erörtert und hat gesagt, diese alte, rein subjektive Beteiligungslehre, Täterschaftslehre, es kommt nur darauf an, was einer, ob einer denkt, das will ich jetzt selbst machen, die ist zwar sehr weit und eigentlich in den meisten Fällen auch nicht angemessen. Es gibt aber Situationen, in denen ausnahmsweise sie doch durchgreift. Die Gegenmeinung in der Literatur damals schon, in der Rechtswissenschaft, war eine objektivierte Täterlehre, die sagt, es kommt auf die Tatherrschaft und das Tatinteresse an, also sowohl objektiv als auch subjektive Elemente. Und jemand, der in eigener Person alle Tatbestandsmerkmale einer Tat, egal jetzt ob Tötung oder andere Taten, verwirklicht, der ist jedenfalls immer Täter. Davon hat der BGH sich nicht überzeugen lassen, hat gesagt, diese Lehre ist zu eng, dahin wollen wir nicht, sondern wir wollen auf so einer Zwischenstufe bleiben und in Ausnahmefällen, in denen der unmittelbar ausführende Täter das unter dem Eindruck einer Zwangslage begeht, zwar vorsätzlich und rechtswidrig und unter Verwirklichung eigener Schuld, aber doch irgendwie unter dem Eindruck einer übermächtigen Gewalt, die ihn da steuert. Das waren jetzt die Hintermänner in Moskau und eigentlich das gar nicht will. Ja. Unter dieser Bedingung wenden wir trotzdem diese subjektive Täterschaftslehre an und deshalb hat man den Herrn Staschinski nur als Gehilfen der Hintermänner in der Regierung der UdSSR angesehen.
Die Sache hat ein paar erhebliche Pferdefüße, ist mein Eindruck. Über die sollten wir, glaube ich, gleich reden. Es ist allerdings so, dass wir in diesem Fall durch die Besonderheiten auch der damaligen Berichterstattung, da war das alles noch nicht so streng mit keine Tonaufnahmen in der entsprechenden Verhandlung. Auch Herr Staschinski hat sich später zu seiner Tat geäußert. Es gibt eine Reihe von ganz interessanten Tondokumenten und ich glaube, bevor wir weitermachen, lohnt es sich, das anzuhören. Zum Beispiel den damaligen Senatspräsidenten, also heute würde man sagen Vorsitzender Richter Heinrich Jagusch aus seinem Urteil.
Im Namen des Volkes. Der Angeklagte ist schuldig der Beihilfe zum Morde in zwei Fällen und außerdem verräterischer Beziehungen. Er wird zur Gesamtstrafe von 8 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Untersuchungshaft wird angerechnet. Die Kosten des Verfahrens trägt der Angeklagte. Von Rechts wegen.
So, und mein Kollege Erhard Becker war damals der Berichterstatter, der in Karlsruhe für dieses Verfahren und insgesamt die Berichterstattung zuständig war. Er hat das Urteil von Jagusch natürlich sich auch angehört und ein bisschen geschildert, wie doch vergleichsweise verständnisvoll der Vorsitzende bzw. der Senatspräsident in seinem Urteil war.
Senatspräsident Dr. Jagusch hat dazu am Freitag während der Urteilsverkündung gesagt, die Deutschen, die 12 Jahre hindurch zur Geißel der gesitteten Menschheit geworden seien, müssten seine Lage im sowjetischen System verstehen. Staschinski sei kein Eichmann-Typ gewesen, der die Befehle seines Führers getreulich ausführte.
So, und dann vielleicht noch zur Abrundung Herr Staschinski selber, denn auch er hat später im Rundfunk etwas zu seinem Leben, zu seinen Taten gesagt.
Am 15. Oktober bin ich in sein Haus gegangen und habe auf ihn gewartet. Und in dem Moment, als er die mit linken Hand die Schlüssel herausgezogen hat, habe ich mit rechten Hand die Waffe hochgehoben und abgedrückt. Später wurde mir das Haus eröffnet, dass ich durch den Beschluss des obersten Sowjets mit dem Kampforden des Roten Banners für diesen Taten ausgezeichnet worden war.
Eine ja vergleichsweise sanfte Stimme, ein bisschen unterwürfig kommt er daher. Wir haben auch Herrn Jagusch vorher gehört. Sind Sie mit mir der Meinung, dass da irgendwas gerade völlig in die falsche Richtung läuft, dass man da so ein bisschen arg sanftmütig mit dem mindestens zweifachen Mörder umgeht? Und mag es eine Rolle spielen, dass er rund um seine Aussage, sein Geständnis auch noch allerhand anderes über den KGB verraten und dem BND ziemlich geholfen hat?
Natürlich, das ist eine Frühform des Deals, ganz offenkundig. Er ist halt einfach umgedreht worden, hat alles gestanden, hat seine Hintermänner belastet und hat sich reuig gezeigt und hat gesagt, dieser Orden des Roten Banners, das war eine ganz schreckliche Sache, das war mir ganz peinlich, als ich ihn gekriegt habe und ich wollte ihn gar nicht, aber das wurde mir sozusagen befohlen, dass ich den jetzt anzunehmen habe. Das hat der BGH als Indiz dafür angeführt in der Urteilsbegründung, dass Staschinski die Tat gar nicht als eigene gewollt habe. Ja, also er habe gehofft, dass er nicht weiter solche Taten nach dem ersten Mal begehen müsse und war dann aber unter dem Befehl und hat sich dem nicht entziehen können und ist in der Sowjetunion aufgewachsen und so weiter. Wenn man sich das anhört und die Urteilsbegründung durchliest, kommt einem das merkwürdig bekannt vor. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, das ist natürlich der eigentliche Hintergrund oder jedenfalls ein extrem wichtiger Hintergrund, dass wir damals darüber geredet haben, dass Hunderttausende von deutschen Heldenmännern gerade aus dem Zweiten Weltkrieg nach Hause gekommen waren, indem sie Massenmorde begangen hatten in ganz Europa. Und da wurde jetzt gesagt, was waren denn das eigentlich für Taten? Ne? Sind wir jetzt unter lauter Mördern mit unverjährbaren Mordtaten, die wir jetzt alle lebenslang einsperren müssen? Ne? Und da hat man gesagt, na ja, ein pervertiertes Herrschaftssystem, dessen Führung in Berlin im Führerhauptquartier saß oder im anderen Zentralen des NS-Staates, die sind alle tot oder sind ja schon in Nürnberg abgeurteilt worden. Und der Rest des deutschen Volkes, der da in Russland, in der Ukraine, in Frankreich und sonst überall in Europa gewütet hat, waren das jetzt eigentlich Täter? Eigentlich nicht. Die sind ja da im Nationalsozialismus aufgewachsen, die waren indoktriniert, die haben ja daran geglaubt, die standen unter Befehl. Und deshalb, wenn wir es uns genau überlegen, unter Anwendung des Badewannenfalls und so weiter, kommen wir doch dazu, das waren alles nur Gehilfen. Und den Obertäter Hitler konnte man leider nicht mehr verfolgen. Und die anderen waren Gehilfen und die konnte man dann teilweise, nachdem noch ein oder zwei tragische Gesetzgebungsfehler passiert waren, auch nicht mehr verfolgen, weil die Taten dann schon verjährt waren und nicht mehr verfolgt werden konnten. Und das steckt halt auch dahinter. Ja. Was ist also mit einem staatlichen Unrechtssystem, das solche Taten anordnet, und mit den Tätern, die diese Taten dann durch eigene Hand begehen? Ja. Also Partisanenbekämpfung, das heißt Ermordung von angeblichen Partisanen in Russland, in der Ukraine und sonst wo, oder Judenverfolgungen und Ermordungen durch die Täter selbst, die die durchgeführt haben, Einsatzgruppen und andere Organisationen, wurden dann plötzlich, obwohl die in eigener Hand das ausgeführt haben, nur noch als Gehilfen angesehen. Und Stashinsky ergänzt das einfach und versichert uns, dass es insgesamt um eine rein rechtliche und überhaupt kein bisschen ideologisch und politisch geprägte Rechtsprechung geht.
Genau, das ist reine Wissenschaft. Das ist meine Frage gerade an dem Punkt. Kommt das jetzt zeitlich zufällig und vielleicht sogar günstig zusammen? Ist das sowas wie ein Mainstream in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in dieser Zeit? Ist da System dahinter? Welche Rolle spielt es, dass der Senatspräsident Jagusch NSDAP-Mitglied war? Also mir ist noch nicht so ganz klar, erleben wir hier den damaligen Zeitgeist oder fügt sich ein etwas größerer Plan in der Rechtsprechung, um eben ja auch die Verbrechen in der Zeit des NS-Regimes in die richtigen Bahnen zu lenken?
Letzteres. Ich glaube, zwischen ihren beiden Alternativen besteht gar kein großer Unterschied. Das ist der Zeitgeist. Und es war ja auch der Zeitgeist, aus dieser NS-Schuld irgendwie rauszukommen, ja, und jetzt nicht zu sagen, jetzt verfolgen wir die alle mal, die Täter, ja, also die deutschen Täter, sondern es war die selbstverständlich politisch gewollte Entscheidung, da möglichst milde vorzugehen und irgendwelche rechtlichen Konstruktionen zu finden, um das zu ermöglichen. Die hat man durch diese subjektive Teilnahmelehre gefunden und das hat man dann durchgezogen. Und da fiel halt der Stashinsky glücklicherweise dann auch drunter und ist ja auch ein schöner Beleg dafür, dass man das jetzt nicht etwa ausschließlich zum Schutze von NS-Tätern tat, sondern sogar zum Schutze von russischen Agenten, die in Deutschland morden. Auch da hat man gesagt, unsere Wissenschaft sagt uns, der ist nur Gehilfe. Und dass man anlässlich dieser Gelegenheit dann auch noch gesagt hat, und unsere 250 oder 500.000 deutschen Mörder sind auch alle nur Gehilfen, das hat man halt leider vergessen zu sagen. Das ist dann aber in der Praxis so umgesetzt
worden. Aber auch nicht für richtig falsch gehalten, oder?
Nein,
man hat das... Dass die gleichzeitig mit aus der strafrechtlichen Verantwortung...
Das hat man nicht nur nicht für falsch gehalten, sondern man hat gewollt. Das für richtig gehalten. Also genau das war er gewollt.
Ja.
Die ganze Justiz war verseucht von NSDAP-Mitgliedern und alten SS-Freunden bis in die höchsten Stellen und bis in die höchsten Positionen. War das der Common Sense.
Und es hatte den interessanten Nebeneffekt, dass eben Stashinsky auch noch eine Menge Insiderwissen über den KGB geliefert haben soll. Es soll zu zahlreichen Enttarnungen von KGB-Agenten geführt haben, was er erzählen konnte. Und auch hier vielleicht nochmal ein Ton des damaligen Prozessbeobachters des Südwestfunkes, Erhard Becker, der beschreibt, wie dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, Geständnis des Herrn Stashinsky angekommen ist.
Stashinsky hatte sich seine Vergangenheit beim sowjetischen Staatssicherheitsdienst von der Seele geredet. Einem Staatssicherheitsdienst, der ihn zum Verräter an seiner Familie und an seinen Landsleuten gemacht hatte, der ihn laufend überwachen ließ bis zum Einbau von Abhöranlagen in seiner kleinen Einzimmerwohnung in Moskau, wo er zusammen mit seiner Frau lebte, dem sogar die Abtreibung seines Kindes geraten hatte und dem er trotzdem lange Zeit hindurch ein überzeugter Mitarbeiter gewesen war.
Alles ein bisschen arg viel Verständnis, mein Eindruck, oder?
Natürlich, der Täter als Opfer. Es ist ja genau das, was wir vorhin angesprochen haben. Bis Ende der 60er Jahre oder Mitte der 60er Jahre war es ja auch in Deutschland ja so weit, dass das ganze deutsche Volk sozusagen als Opfer dargestellt wurde, ja? Oder sich als Opfer empfand, als Opfer des Nationalsozialismus. Und das war ja doch ein Prozess, der einige Zeit gedauert hat und der auch voraussetzte und beinhaltete, dass die Täter praktisch nicht verfolgt wurden.
Wie ist es weitergegangen mit der dogmatischen Entwicklung? Denn in den vergangenen Jahren haben wir erlebt, dass es einen großen Schrecken gegeben hat, irgendwann nach dem Motto, wir haben da eigentlich strafrechtlich eine ganze Menge versäumt. Wir haben eine ganze Reihe von eigentlich wirklich noch gravierenden Problemen von Menschen, die alles andere als nur kleine Gehilfen waren, sondern wesentliche Bestandteile auch der Tötungsmaschinerie des Dritten Reiches und die über Jahrzehnte nicht verfolgt worden sind, die ihr Leben unbehelligt zu Ende leben konnten oder dann in den vergangenen Jahren als Greisinnen und Greise vor Gericht standen. Was ist dazwischen passiert?
Dazwischen ist die DDR zusammengebrochen. Das war der nächste große Schritt, der dann dazu geführt hat, dass man sich dieser ganze Sache nochmal überlegt hat und dann gedacht hat, kann das denn wirklich sein?
Mit ähnlichen Problemen.
Ja, ganz ähnlichen Problemen, zum Beispiel in den Mauerschützenprozessen, wo man dann ja gesagt hat, nein, nein, das war ja alles falsch früher. Und das sind ja gar nicht nur Gehilfen, sondern das sind ja wirklich Täter. Das hat natürlich insoweit einen gewissen Reiz, als man wie durch Wunderhand die Wissenschaft jeweils auf dem Stand war, der den politischen Richtungen genau entsprach.
Siegerjustiz, haben einige in der früheren DDR gesagt.
Das kann man so nennen, wobei das nicht an sich eine schon durchgreifende Beschimpfung ist. Siegerjustiz ist einfach ein Schlagwort, unter dem man vieles zusammenfassen kann, aber unter dem ja auch Richtiges fällt. Auch die Nürnberger Prozesse waren ja in einer gewissen Weise Siegerjustiz, weil die sich über das Rückwirkungsverbot hinweggesetzt haben. Und wie ja übrigens auch die Rechtsprechung zu den Mauerschützen sich ebenfalls letzten Endes über das Rückwirkungsverbot hinweggesetzt hat, weil die gesagt haben, die Rechtfertigungsgründe des DDR-Grenzgesetzes, die gelten ja einfach nicht.
Rückwirkungsverbot, an der Stelle nochmal kurz erläutert, bedeutet, die Strafe muss zum Zeitpunkt der Tat bestimmt sein.
Genau, eine Tat begeht, wer einen Tatbestand verwirklicht, der zum Zeitpunkt der Tat eine Strafe für diese bestimmte Handlung androht. Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz und Paragraph 1 Strafgesetzbuch ist fortgleich. Und das bedeutet, etwas, was zur Zeit der Tat nicht strafbar ist oder zum Beispiel nicht strafbar, weil gerechtfertigt, also entweder der Tatbestand nicht vollendet oder ein Rechtfertigungsgrund greift ein, der kann nicht deshalb dann bestraft werden, weil zwei Jahre später ein Gesetz eingeführt wird, nachdem das doch strafbar ist. Der Mensch kann sich nur nach solchen Normen verhalten, die er kennt und die schon existieren und nicht rückwirkend. Das ist das Verbot der Rückwirkung, das eigentlich absolut gilt. Ausnahme in bestimmten Fällen. Und diese Ausnahme wird halt mal naturrechtlich, mal menschenrechtlich, mal überpositiv in anderer Weise bestimmt. Und das hat man mehrmals in der Geschichte gemacht. Das kann man Siegerjustiz nennen, was nicht zwingend dazu führt, dass man sagt, das ist jetzt seinerseits wieder rechtswidrig und schrecklich verwerflich. Also ich glaube nicht, dass man ernsthaft behaupten kann, die Nürnberger Prozesse seien alles schwerste Rechtsbeugungen und Völkerrechtsverbrechen gewesen.
Ich persönlich glaube auch nicht, dass man ernsthaft behaupten kann, dass es falsch war, nach dem Zusammenbruch der DDR zu gucken, was man mit den Mauerschützen macht. Aber ich glaube, wir sollten uns das auch mal als separate Folge vornehmen. Wollen wir das als nächste Folge machen?
Das können wir gerne machen.
Klingt nach einem logischen Zusammenhang. Aber vielleicht nochmal gerade im zeitlichen Ablauf. Die DDR geht unter, die entsprechende Problematik taucht an verschiedenen Stellen, unter anderem bezogen auf die Mauerschützen, auf. Und dann beginnt in der Rechtswissenschaft das große Nachdenken. Und man stellt fest, eigentlich gilt das doch auch dann fürs Dritte Reich. Und es geht die Überlegung los, was machen wir mit diesen Fällen? Fasse ich so richtig zusammen? Es dauert ja aber trotzdem noch ein paar Jahre, bevor die Zentralstelle zur Verfolgung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg so richtig in die Spur kommt und die letzten Fälle wirklich im Kampf gegen die Uhr und das biologische Alter der Täterinnen und Täter.
Sagen wir mal, das ist zu 95% oder 98% ist es einfach versäumt worden. Und zwar nicht durch Zufall, nicht durch Schicksal, sondern im Wesentlichen gesteuert und getragen von einer breiten Bevölkerungsmehrheit und einem allgemeinen vorherrschenden Schlussstrich-Mentalität, die gesagt hat, jetzt haben wir schon so gelitten unter den Bomben und unter dem schrecklichen verlorenen Krieg, dem sogenannten Zusammenbruch, der dann ja erst unter Richard von Weizsäcker als Befreiung definiert wurde, Vorher haben ja die Deutschen überwiegend gemeint, sie seien schrecklich besiegt worden und nicht befreit.
Die denkwürdige Rede des Bundespräsidenten.
Ja, das war im Jahr 1985.
Genau.
Von da an sprach man dann von Befreiung und nicht vom Tag der Niederlage oder des Zusammenbruchs, so hieß es. In meiner Kindheit hieß es immer Zusammenbruch. Ja, das hat man so lange halt nicht in den Griff gekriegt, wie die wichtigen Positionen und Stellen in den Apparaten, also sagen im Justizapparat, von Leuten besetzt waren, die ihre schützende Hand darüber gehalten haben. Das muss man ganz klar sagen. Dass jetzt, sagen wir mal, die Generation der sogenannten 60er Jahre, also der studentischen, intellektuellen und insgesamt, sagen wir mal, rebellischeren Jugend, dass die dann plötzlich aufgestanden ist und hat gesagt, Schluss damit. Im Wesentlichen waren das ja jetzt keine heldenhaften Mutstaten. Also wenn die alten Nazis alle schon pensioniert sind und keine Macht mehr haben, braucht man ja nicht sehr viel Mut, um die zu entlarven. Aber solange die da sitzen und über die eigene Stelle und über die eigene Karriere noch entscheiden, die man vor sich hat, da ist es halt ein bisschen schwieriger. Und da verlangt es dann wirklich Mut vielleicht. Und der war halt nicht vorhanden, muss man ganz klar sagen, bei den meisten. Und nachdem das sich sozusagen auf biologische Weise tendenziell dem Ende näherte, stieg der Mut der Aufklärung und des Antifaschismus dann plötzlich stark an. Und die Generation, der ich angehöre, 53, wie gesagt, geboren, die hat ja dann nicht mehr sehr viel Mut dazu gebraucht. Genauso wenig wie ich heute Mut brauche, zu sagen, der Senatspräsident Jagusch war ein alter Nazi oder der Bundeskanzler Kiesinger war ein Mitarbeiter des Reichspropagandaministeriums. Und hat die Ohrfeige völlig zurechtgekriegt von Frau Glasfeld. Da braucht man heute keinen Mut mehr dazu.
Sie billigen gerade Straftaten? Nein, ich bin bei Ihnen.
Das war eine kleine demonstrative Aktion, würde man das heute nennen.
Trotzdem hat die Justiz auch an anderen Punkten wirklich lange gebraucht. Ich habe noch in meinem Studium in den 1990er Jahren völlig unschuldig mit der Gesetzesammlung Schönfelder gelernt. An vielen anderen Punkten sind Namen in den einschlägigen Büchern viel zu lange stehen geblieben, oder?
Selbstverständlich. Und die Leute hatten auch noch lange großen Einfluss. Der Parland, der Schönfelder, der viele andere auch.
Ja. Was machen wir denn mit dieser Folge, lieber Thomas Fischer? Wir haben die Rubrik Klassiker des Strafrechts. Irgendwie habe ich so ein bisschen den Verdacht, auf eine gewisse Weise ist es ein Klassiker und auf eine gewisse Weise irgendwie auf gar keinen Fall. Geben wir der Folge den Stempel oder lassen wir sie einfach so?
Nein, ich würde sagen, ja, weil er hat natürlich eine sehr starke, die haben wir jetzt ja ausführlich besprochen, rechtspolitische und politische Konnotation. Die ist sehr wichtig, sonst versteht man ihn, glaube ich, nicht wirklich. Wenn man das Ganze nur als Klausurproblem ansieht, verfehlt man einen wesentlichen Kern dieses Falles. Das gilt genauso für diesen Reichsgerichtsfall, den ich anfangs geschildert habe, Badewannenfall. Und in dieser Reihenfolge, sagen wir jetzt Badewanne, Staschinski, Mauerschütze, ist es schon wichtig, das auch zeitbedingt und rechtspolitisch einzuordnen. Aber darüber hinaus ist natürlich auch ein Beispiel für rechtsdogmatische Entwicklungen und dafür, wie sich solche Entwicklungen dann in wirklich handfeste, außerordentlich praktisch bedeutsame Entscheidungswendungen umsetzen. Das führt ja zu vollkommen anderen Ergebnissen. Und deshalb meine ich schon, dass diese Lehre von der Täterschaft und diese Abkehr von einer rein subjektiven Tätertheorie und die Hinwendung zu einer, sagen wir mal, gemischt objektiv-subjektiven, also wie man es heute sagt, Tatherrschaft, Tatinteresse und dann aber immer noch Abwägung. So eine Geschichte ist ja nicht völlig beendet. Und auch das ist ja heute schon wieder streitig. Da können wir dann diskutieren über diese Raserfälle, wo man eigentlich sagen könnte, ja, ist das jetzt bedingter Vorsatz? Ist der jetzt der Täter? Und sind solche subjektiven Gesichtspunkte, volutatives Vorsatzelement, ist das überhaupt noch angemessen? Ja? Und kann man darauf nicht ganz verzichten und reicht nicht einfach die bloße objektive Gefährlichkeit aus? Also alles ist immer in Bewegung und passt sich sozusagen den Bedingungen der Zeit an. Nicht völlig willkürlich. Aber Rechtswissenschaft und Strafrechtspolitik ist eben nicht Naturwissenschaft. Und ich glaube, das kann man an diesem Fall, wie an den anderen genannten Fällen, ziemlich gut erkennen. Und deshalb, glaube ich, ist es auch wie der Rose-Rosal-Fall, den wir schon besprochen haben, ist es ein wichtiger Fall, den man durchaus als Klassiker bezeichnen könnte.
Gut, dann hole ich den Stempel aus der Schublade und stempele ihn als Klassiker des Strafrechts. Wir haben einen Deal, Thomas Fischer. Die nächste Folge wird sich mit den Mauerschützenfällen beschäftigen. Ich finde nochmal interessant, am Ende einfach drauf zu gucken, wir haben jetzt so viel politische Entwicklung mit Blick hier auf die Rechtsprechung, mit Blick auf die Aufarbeitung des NS-Regimes besprochen. Aber dann hat es eben auch noch diese ganz interessante Komponente, dass es eben ein ukrainischer Oppositionspolitiker war und die Ukraine damals und in der Geschichte zwischendrin im Vergleich zu heute halt auch mehrfach so unterschiedlich gesehen worden ist, zwischenzeitlich jedenfalls nach meinem Eindruck auch überhaupt nicht wahrgenommen worden ist als ein eigenständiger Staat, sondern einfach als Teil der Sowjetunion, heute wieder in einer völlig anderen Situation steht. Auch daran kann man eigentlich viel über die wirklich immensen und schnellen Veränderungen in, naja, Geschichte kann man eigentlich gar nicht sagen, in der Politik sehen, oder?
Da haben Sie völlig recht, ja. Und was die Ukraine betrifft, natürlich auch in den unterschiedlichen Landesteilen der Ukraine. Ja. Der östliche Landesteil hat sich schon immer sehr stark Russland zugehörig gefühlt, spricht überwiegend Russisch und so weiter. Und während der Westukraine, ja auch in Abgrenzung zu Polen und in vielerlei Gebietsveränderungen mit Polen und so weiter, sich schon immer eher nach Westen orientiert hat.
Ja. Das war der Fall des Mordes an Stepan Bandera, der Fall Staschinski. Danke an Thomas Fischer und danke an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft und der KGB, ein Teil des Nachfolgedienstes, heißt übrigens inzwischen SWR, wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter hat heute das letzte Wort.
Hey, lieber Holger, hier ist Eva, ich grüße dich. Ich wollte dir nur kurz sagen, dass die neue Staffel Dark Matters jetzt tatsächlich endlich fertig ist. Und jeden Mittwoch gibt's, so ist man es von uns gewohnt, eine neue Doppelfolge mit dir und natürlich auch mit Michael. Danke nochmal fürs Mitmachen und sag doch bitte deinen Hörerinnen und Hörern, dass sie sie ab sofort hören können in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mach's gut, tschüss.
Danke für diesen freundlichen Hinweis, Eva Maria, aber das habe ich doch schon wirklich ausführlich getan. Ich sage danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über die Urteile gegen Mauerschützen an der Zonengrenze. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.